HR Info. Politik.
Der neue Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, ist knapp 100 Tage im Amt. Seine Wahl? Eine Überraschung. Welche Zwischenbilanz lässt sich nun nach 100 Tagen ziehen? Bleibt Donald Trump überraschend oder ist er bereits berechenbar geworden? Ich bin Isabel Reifenrath und begrüße Sie zur Sendung Politik. Guten Tag. Donald Trumps Wahlversprechen waren ambitioniert. Er hat versprochen, eine Mauer zu Mexiko zu bauen, Obamacare abzuschaffen und dafür eine Krankenversicherung einzuführen, die weniger Kosten verursacht. Er wollte höhere Zölle auf Importe aus China legen, für mehr Jobs sorgen und das Verhältnis zu Israel und Russland verbessern. Außerdem hat er versprochen, den Islamischen Staat zu vernichten. Am 20. Januar wurde Trump vereidigt. In seiner Antrittsrede als Präsident stellte er fest:
Today we are not merely transferring power from one administration to another or from one party to another, but we are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the people.
Heute übergeben wir die Macht nicht nur von einer Regierung an die andere oder von einer Partei an die andere, sondern wir nehmen die Macht von Washington, D.C. und geben sie an euch, das Volk, zurück.
Das Volk hat nun die Macht zurück. Trump hat versprochen, gute Deals für das amerikanische Volk zu machen. Unter dem Titel »Wo bleibt der Deal, Mr. Trump?« hat das US-Generalkonsulat in Frankfurt zusammen mit der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung eine Podiumsdiskussion in Mainz veranstaltet. Einer der Experten, Klaus Gramko. Er ist Leiter des transatlantischen Dialogprogrammes der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Washington, D.C. Außerdem ist er Vorstandsvorsitzender seiner eigenen Beratungsfirma für öffentliche Angelegenheiten und er repräsentiert die deutsch-amerikanische Landtagsorganisation Partnerschaft der Parlamente und der Berlin-USA-Initiative. Seine Meinung zu Donald Trump? Er ist immer wieder für eine Überraschung gut. Der Schlag gegen das Assad-Regime in Syrien nach dem Giftgaseinsatz dort, keine politische Strategie, glaubt Klaus Gramko.
Donald Trump liest nicht, aber Donald Trump guckt Fernsehen. Und zwar süchtig. Und der Grund, weswegen er meiner Ansicht nach in Syrien die vergasten Kinder in den Händen von den Doktoren. Dann ist seine Tochter und sein Schwiegersohn wohl zu ihm gekommen und gesagt, da müssen wir was machen.
Für die einen war das eine positive Überraschung, für die anderen eine negative. Was überrascht an Trump? Klar positiv. Diese Frage habe ich in der Podiumsdiskussion allen drei Experten gestellt. Neben Klaus Gramko waren noch Christoph von Marschall und David Serakow dabei. Christoph von Marschall ist diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion des Berliner Tagesspiegels. Er war lange Jahre Korrespondent in den USA und im letzten Jahr hat er Trumps Wahlkampf mehrere Wochen lang begleitet. David Serakow ist Direktor der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz. Die Akademie wurde von der rheinland-pfälzischen Landesregierung gegründet und sieht es als ihre Aufgabe an, die transatlantischen Beziehungen zu pflegen und über die Politik und die Gesellschaft der USA zu informieren. David Serakow ist zudem Mitglied des Beirats des Obama Institute for Transnational American Studies. Meine Frage an Sie war: Welche Wahlversprechen sehen Sie von Trump erfolgreich auf den Weg gebracht? Wie hat er Sie positiv überrascht?
Ich würde etwas unlauter Ihre Frage etwas erweitern und würde sagen, was mich positiv überrascht hat, dass die Checks and Balances in den USA noch funktionieren. Das ist das eine, was mich positiv überrascht hat, gerade mit Blick auf die Executive Orders, die Einwohner bestimmter muslimischer Staaten besonders betraf. Wenn es um die Person Trump geht, ich hoffe, er hat eine Lernkurve. Er scheint sie zu haben, weil ich denke, gerade Repeal and Replace Obamacare war für ihn auch eine ganz zentrale Erfahrung, zu sehen, dass man mit der eigenen Mehrheit eben nicht durchregieren kann, wie man das vielleicht aus parlamentarischen Systemen oder sowas kennt, sondern dass man eben jeden einzelnen Abgeordneten und Senator auch letztlich gewinnen muss, auch wenn er aus der eigenen Partei ist. Und sogar wenn er noch konservativer als man selbst ist. Insofern, ich hoffe auf eine Lernkurve, sehe aber jetzt noch nicht das große Positive bei ihm oder seiner Administration.
Herr von Marschall, hatten Sie positive Überraschungen?
Nein. Und ich glaube, die sind auch nicht so schnell zu erwarten, wenn nicht Wunder geschehen. Weil Trump ist in eine Position gekommen in lauter Widersprüchen. Zwischen ihm und seinen verschiedenen Zielen, zwischen ihm und seiner Basis, um das mal kurz zu erzählen. Wir lernen Trump als einen Twitter-Präsidenten kennen. Wenn Sie im Wahlkampf unterwegs waren, Trump hat seine Wähler hauptsächlich auf dem Land. Wenn Sie dort die ältere, über 50-jährige Landbevölkerung sehen, kleine Handwerker, Bauern, die twittern nicht. Völliger Widerspruch. Der Twitter-Präsident, dann sehen Sie, seine Basis passt nicht zusammen. Mit Twitter verbindet man Silicon Valley. Silicon Valley, das Amerikas sozusagen große Zukunftstechnologie, da sind Sie nun mal führend. Was brauchen die? Liberale Einwanderungsgesetze. The brightest mind from everywhere. Was macht er? Bam. Passt nicht zusammen. Obamacare. Ja, er hat formal eine Mehrheit, aber er hat ja die Republikaner insgesamt. Bereiten sich seit 7 Jahren darauf vor, oder ich muss anders sagen, sie versprechen seit 7 Jahren, Obamacare wieder abzuschaffen, ohne sich darauf vorzubereiten. Wieso weiß eigentlich niemand, wie man das macht, wenn man seit 7 Jahren Wahlkampf damit führt, dass man das gerne wieder abschaffen möchte? Und es ist relativ klar, Trump erlebt umgekehrt das, was Obama erlebt hat. Obama hatte eine schöne Idee, jeder soll eine Krankenversicherung haben, klingt erstmal gut, eine Mehrheit ist dafür. Dann stellt er einen konkreten Gesetzesentwurf vor. Man sieht auf einmal, was das kostet, wer was bekommt, wer was bezahlen muss und so weiter. Und auf einmal wird aus der theoretischen Mehrheit, jeder soll eine Krankenversicherung haben, eine Ablehnungsmehrheit. Aber diese Reform, so wollen wir es jedenfalls nicht. Selber passiert mit Trump. Die Idee, Obamacare ist ganz, ganz schlimm, ist eine Katastrophe, ist zu teuer geworden, müssen wir wieder abschaffen, sagt eine Mehrheit ja. Und dann versucht er ein Gesetz zu machen. Und auf einmal möchte er den Leuten das wegnehmen, woran sie sich gerade gewöhnt haben. Es gibt auf einmal nicht mehr ein Lifetime-Maximum, dass eine Versicherung nur eine bestimmte Menge in einem Leben zahlen muss. Es gibt keine Pre-Existing Condition, dass die Krankheiten, die schon bei Vertragsabschluss bekannt sind, nicht mehr mitversichert sind. Das ist verboten inzwischen. Die republikanischen Staaten sind überhaupt nicht daran interessiert, dass man Obamacare abschafft, weil dazu nämlich gehört eine Zusicherung, dass die Einzelstaaten sich um die Leute kümmern müssen, die sich keine Krankenversicherung leisten können. Das nennt sich Medicaid, Gesundheitsversorgung für Arme. Und damit die Staaten das machen, hat Obama denen jedes Jahr Milliarden rübergereicht. Die wollen doch diese Milliardeneinnahmen nicht verlieren. Also er läuft in lauter Widersprüche rein. Dasselbe könnten wir über die Steuerreform sagen, wo er den Leuten erzählt, den einfachen Leuten, die ihn gewählt haben, ihr kriegt, behaltet mehr in der Tasche. Und den Leuten von Big Business, mit denen er hinter den verschlossenen Türen sitzt, verspricht er, ihr werdet am Ende die Gewinner der Steuerreform sein. Das passt alles nicht zusammen. Und dann haben wir eben das Positive, die Checks and Balances funktionieren. Das hat mich auch nicht so wahnsinnig überrascht. Aber da kommen wir vielleicht noch dahin, wer eigentlich in größeren Probleme hat, Europa oder Amerika oder Asien oder welcher Kontinent, um wen man sich mehr Sorgen machen muss. Jedenfalls, ich kann noch nicht sehen, dass am Ende oder irgendwie mittendrin nach 2 Jahren der Zwischenbilanz rauskommt, Trump, und das war Ihre Frage, Trump hat das versprochen und zumindest einen Teil davon hat er umgesetzt. Das sehe ich noch nicht kommen. Trump hat keine Mehrheiten für das, was er tun möchte. Und er hat außerdem allen Leuten, die er braucht, vors Schienenbein getreten. Warum sollen die ihm eigentlich helfen? Das heißt nicht, dass diese Trump-Präsidentschaft folgenlos bleibt. Man kann durch auch Unterlassungen und Fehler die Welt verändern. Aber das ist was anderes, als zu sagen, ich habe dieses Ziel, was ich konstruktiv erreichen will. Ich brauche dafür die und die Mitspieler. Und irgendwann sagen wir, Trump hat zumindest von den 10 Wahlversprechen 3 umgesetzt. Das sehe ich noch nicht, wie das kommen soll.
Er hat einen Erfolg zu verweisen. Aber das ist auch ein Pyrrhus-Sieg aus meiner Sicht. Und zwar sein Vorschlag für den Supreme Court Richter, der ist ja vor einer Woche im Senat gewählt worden. Aber, jetzt kommt das Aber, sicherlich im Sinne der Republikaner, ein Konservativer, so wie man das interpretiert, ein Schüler des Richters, der gestorben ist, und Scalia war er, und damit hat man im Prinzip die Balance des Gerichts nach Mitte rechts behalten. Das war ja die große Angst, als er starb im letzten Jahr von der Obama-Administration, dass die Demokraten dann einen eher moderateren, also einen mehr demokratisch ausgerichteten Richter nominiert haben. Und Trump hat ja diesen Mann dann ausgewählt, der ein relativ traditioneller republikanischer Richter ist. Aber sie haben den Richter nur durchgekriegt, weil sie eine Regel, eine ganz, ganz wichtige traditionelle Regel im Senat, abgeschafft haben. Und zwar das Filibuster, also das Minderheitsrecht, dass man im Prinzip 60 Stimmen im Senat braucht, um diesen Richter zu bestätigen, hat man mit einer einfachen Abstimmung abgeschafft.
Seinen Wunschkandidaten für das oberste Gericht konnte Trump so durchsetzen. Obamacare abzuschaffen ist ihm aber nicht gelungen. Erst einmal ist er damit gescheitert. Zurzeit ist immer wieder die Rede von Trump als 180-Grad-Wende-Präsident. Zum Beispiel war seine Aussage, das nordatlantische Verteidigungsbündnis, die NATO, ist obsolet.
NATO, in my opinion, is obsolete.
Nun sagte er aber zuletzt,
I said it was obsolete. It's no longer obsolete.
Hat Trump gelernt, dass die NATO nicht obsolet ist? Oder wie ist seine neue Meinung über das Verteidigungsbündnis zu erklären? Christoph von Marschall vom Berliner Tagesspiegel.
NATO war obsolet. Nein, NATO ist der Kern unserer Sicherheit. China war der große Währungsmanipulator. China ist jetzt unser Partner in Nordkorea. Den Russen muss man netter sein. Nee, die Russen sind jetzt die großen Feinde. Also es ist wirklich überall 180 Grad. Aber wenn sie versuchen, sich einen Nenner drauf zu machen, dann setzt sich das klassische Denken des außenpolitischen Establishments Amerikas durch. Und zwar nicht nur des republikanischen, sondern auch des demokratischen. Also was Donald Trump jetzt macht, die NATO ist wichtig, Russland ist im Zweifel doch eine Größe, mit der man skeptisch umgeht, und China ist im Zweifel ein Partner oder jemand, den wir brauchen und den wir zu einem verantwortungsvollen Partner uns heranziehen müssen. Klingt jetzt alles etwas oben herab, Entschuldigung, nur um es halt kurz zu machen. Das ist klassisches amerikanisches Denken. Und damit wird Trump berechenbar. Wir sehen im Moment nur seine Kehrtwende und sagen, um Gottes Willen, was ist denn jetzt los? Das hat er nur, haben wir auch nicht vorausgesehen. Nee, hier wird es mal berechenbarer. Das ist was Gutes, was da passiert. Sie mögen vielleicht im Detail das alles nicht teilen, ob man nur in Syrien bomben soll und ob man gleich einen Flugzeugträger vor der koreanischen Küste braucht. Aber ich würde eher sagen, nee, davor habe ich keine Angst. Ich finde, dass das, was da passiert ist, ist eigentlich beruhigend und stabilisierend.
Donald Trump hat die größte nicht-atomare Bombe gezündet, die die USA besitzen. Laut dem US-Verteidigungsministerium wurden knapp 100 IS-Soldaten von der Bombe getötet. Der Journalist und USA-Experte Christoph von Marschall sieht im Zünden dieser Bombe vor allem einen Sinn.
Der nützliche Kollateralschaden ist, die Nordkoreaner sehen das. Also wir müssen damit rechnen, dass der nicht nur redet. Und dasselbe, es gab keine Notwendigkeit, jetzt die größte Bombe, die die Amerikaner haben, einzusetzen, das sind Drohgebärden, die nicht immer auf das Land zielen, wo es eingesetzt wird, sondern das hat einen größeren strategischen Hintergrund. Ob das dann wirkt, ich glaube auch nicht, dass der Trump nur angefangen hat, Syrien zu bombardieren und das nur jede Woche tut. Das glaube ich eher nicht, der will sich raushalten.
Klaus Gramko, der Leiter des transatlantischen Dialogprogrammes der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Washington D.C., pflichtet von Marshall bei.
Ich glaube, der entscheidende Satz, der gefallen ist, ist, dass was er gemacht hat, ist wirklich außenpolitische Establishment-Politik und sehr wenig abweichend von dem, was Obama auch gemacht hat. Er hat ja auch Obama und die Schwäche Obamas in der Außenpolitik kritisiert im Wahlkampf. Und deswegen war das eigentlich Syrien sicherlich eine Überraschung, aber diese The Mother of All Bombs in Afghanistan eigentlich nicht so. Aber nochmal auf dieses Treffen zwischen Trump und Obama zurückzukommen. 11. November, da müssen Sie mal noch Trump sehen, als er da rauskam. Da hat er, glaube ich, realisiert, Mensch, auf was habe ich mich da eingelassen? Nicht? Also das ist nicht einfach ein Unternehmen zu führen, sondern ich bin zuständig für 350 Millionen Menschen und noch mehr.
HR Info. Politik.
Der außenpolitische Kurs der USA wird also von Donald Trump nicht verändert, sondern weitergeführt. So sieht es jetzt nach 100 Tagen im Amt jedenfalls aus. Wie steht es unter Trump um das deutsch-amerikanische Verhältnis? Laut Trump schuldet Deutschland der NATO Geld.
Trillions and trillions of dollars overseas, while America's infrastructure has fallen into disrepair and decay. We've made other countries rich, while the wealth, strength, and confidence of our country has dissipated over the horizon.
Wir haben Billionen und Aberbillionen von Dollar im Ausland ausgegeben, während die amerikanische Infrastruktur zerfallen ist. Wir haben andere Länder bereichert, während sich der Reichtum, die Stärke und das Selbstbewusstsein unseres eigenen Landes über dem Horizont aufgelöst hat.
Auch wenn Trump unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem Besuch in Washington für ein Foto nicht noch einmal die Hand geschüttelt hat, sind sich die Experten einig, dass das erste Treffen erfolgreich war. Klaus Gramko hat sich mit Insidern des Weißen Hauses unterhalten.
Wenn du in Washington mit Leuten nicht nur aus der außenpolitischen Eliten redest, sondern auch überhaupt mit politischen Führungen, dann gibt es für sie eine wichtige Person, Macht und Land in Europa. Und das ist Deutschland und das ist Angela Merkel. Sie mag das zwar nicht gerne hören und ich weiß nicht, wie gut sie das findet, aber das ist die Realität vor Ort. Wenn irgendetwas ist, dann wird erstmal Berlin angerufen. Und das ist etwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen, wo wir uns auch selbst definieren müssen. Was können wir machen? Was wollen wir machen? Wie weit wollen wir gehen? Es wäre mal sehr hilfreich, auch da eine sehr offene Diskussion hier zu führen.
Diesen Eindruck hat auch der Journalist Christoph von Marschall.
Das deutsch-amerikanische Verhältnis hinter den Kulissen ist ziemlich gleichbleibend. Gemeinsame Interessen, die bedient man. Beispiele hat Klaus genannt. Und was die Öffentlichkeit die ganze Zeit erzählt und denkt und was wir als Medien da so als Begleitmusik machen, ändert daran relativ wenig. Und nur einen Punkt würde ich noch sagen, weil Klaus sagte, die Debatte müsste hier mal anfangen. Sie fängt ja nicht an. Wir haben uns ja daran gewöhnt, dass Politiker uns nicht sagen, was sie denken, sondern uns immer das erzählen, wovon sie glauben, dass wir es hören wollen. Und dazu gehört eben zum Beispiel auch diese Mehr mit der Verteidigung. Nicht, dass also das irgendwie ganz dramatisch sei, wenn man wirklich 2% ausgeben soll. Und dann muss man aber die Entwicklungshilfe mit reinrechnen, was alles schön und gut ist und die Diplomatie und was wir für Syrienflüchtlinge tun. Entschuldigung, das hat nichts mit Sicherheitspolitik zu tun, nicht im engen Sinne. Und 2% sind spottbillig, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Wir haben zu kalten Kriegszeiten ganz andere Summen ausgegeben und fanden das normal. Wir sind die viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Wir sind Exportweltmeister. Niemand profitiert so davon wie wir, dass Seewege offen gehalten werden, dass Transportwege kostenlos und zu benutzen sind, dass unsere Exportwaren überall ankommen und nicht irgendwelche Piraten die kapern. Und 2% Versicherungssumme sind gar nichts. Was man nur machen müsste, ist den Deutschen offen sagen, wir machen das nicht deshalb, weil Herr Trump das fordert oder Herr Obama das gefordert hat. Das ist nicht der Grund. Wir haben angefangen, unseren Verteidigungsetat zu erhöhen, prozentual, 2014. Warum? Weil Putin die Krim überfallen hat. Das ist der Grund, warum wir unser Verteidigungsbudget erhöhen. Und das müssen wir auch weitermachen. Und wir können gerne nebenher auch noch europäische gemeinsame Verteidigungsinitiativen starten, aber die haben nicht die große strategische Auswirkung. Sowas macht man aus regionalen Gründen, mit den Franzosen muss man das machen, die wollen uns dann gerne in Afrika haben und dann muss man eine Mali-Operation den Franzosen zulieben machen, aber unsere polnischen Nachbarn wollen uns an der Ostgrenze haben, deswegen müssen wir dann gemeinsame Bataillone nach Litauen schicken, gemeinsame europäische. Aber die Hauptversicherung ist nach wie vor die NATO und sind die Amerikaner und eigentlich wissen wir das alle hier ganz genau. Und wir wissen eigentlich auch ganz genau, wenn es um Terrorabwehr geht, wir bekommen die Tipps nicht von den Chinesen oder den Russen oder der fantastischen nordafrikanischen Sicherheitsdiensten, sondern wenn hier Anschläge verhindert werden, dann ist es im Zweifel, sind es amerikanische Geheimdienste, die uns das ermöglichen. Das soll man offen aussprechen und das sind unsere Interessen und die Kanzlerin weiß das, sie könnte es nur auch öfter mal laut sagen.
HR Info. Politik.
Was seine Außen- und Sicherheitspolitik betrifft, ist Donald Trump berechenbarer geworden. Auch sein Verhältnis zu Deutschland ist, so die Experten, stabil. Doch welche Überraschungen hält er in seiner Wirtschaftspolitik für uns bereit? Vor der Wahl hat er versprochen:
I will be the greatest jobs president that God ever created. I tell you that.
Ich werde der größte Jobbeschaffer sein, den Gott je erschaffen hat.
Wird es Strafzölle, wie angekündigt, auf deutsche Exporte geben, müssen wir damit rechnen, dass Donald Trump per Twitter weitere Firmen dazu zwingt, in den USA zu produzieren und nicht, wie Ford es beispielsweise vorhatte, in Mexiko. Klaus Gramko antwortet als erstes.
Dieser Ford-Deal, by the way, der ist lange vor Herrn Trump abgeschlossen gewesen. Das Gleiche waren diese Kühlschränke, ich weiß nicht, ob es das Carrier-Deal. Das sind alles Sachen, die haben nur noch mal draufgelegt und haben dafür noch mal kräftige Steuererleichterungen bekommen. Ich meine, das ist auch so etwas, was dann natürlich im Rahmen des Public Relations des Präsidenten nicht erwähnt wird. Ich kann Ihnen genau sagen, wenn diese Steuererleichterungen in Indiana für Carrier in 4 oder in 6 Jahren auslaufen, werden diese Jobs doch nach Mexiko gehen. I'm sorry. Und die haben dann Milliarden von Erleichterungen eingenommen. Ich meine, das Gleiche ist mit Ford auch. Das Einzige, was diese Jobs zurückbringt nach Amerika im Moment, und es gibt eine Bewegung zurück nach Amerika, sind die niedrigen Energiepreise. Warum die niedrigen Energiepreise? Weil die Amerikaner Fracking machen und damit ganz neue Energiequellen in Amerika, vor allen Dingen Natural Gas, also Naturgas, aber auch Öl, produzieren, und zwar erheblich billiger als die Weltmarktpreise. Wenn die Energiepreise relativ niedrig sind, dann kommen diese Jobs auch wieder zurück und nicht unbedingt Donald Trumps Deals.
Aber es kommen nicht so viele Jobs zurück, weil das nämlich relativ wenig mit Handelsverträgen und solchen Fragen zu tun hat, sondern ein Großteil davon ist einfach die Veränderung des Gewerbes, die Automatisierung und so weiter. Und dann kommen halt die Erklärungsversuche hinzu. Und das ist in der Tat interessant. Nur genauso wie wir dann nicht auf die Twitter achten sollten, sollten wir nicht zu sehr auf Donald Trumps PR-Kampagnen achten, was sowas betrifft. Denn jedes Mal, wenn man sich all diese angeblichen Deals näher anschaut, wie Klaus schon angefangen hat zu beschreiben, es stimmt halt immer nicht. Es ist halt dann immer ein bisschen anders gewesen. Sie fragt nach den deutschen Exporten. Also zwei Dinge kommen nicht. Nämlich erstens kommt kein diskriminierender Zoll gegen deutsche Exportwaren. Das hätte er zwar machen können, dann kommt halt irgendwann das WTO-Strafverfahren. Dann ist er, bis das ausgehandelt worden ist, ist er nicht mehr Präsident. Und insofern könnte er sagen, ist mir egal. Aber ganz so blöd ist er dann doch nicht. Das hat er also verstanden, dass man nicht mit verbotenen Zöllen agiert, weil es dann Gegenzollmaßnahmen gibt. Und die andere Idee war das mit der Steuer, dass man die Besteuerung verändert. Das ist eigentlich theoretisch ein sehr interessantes Projekt, dass man sagt, wir müssen die innerstaatliche Besteuerung umstellen. Wir wollen besteuern Waren, die von außen zu uns reinkommen, oder wir wollen die Firmen, die nicht bei uns produzieren und Waren importieren oder Teile importieren, die wollen wir höher besteuern als das, was bei uns produziert wird. Da gibt es dann Steuererleichterungen. Das nennt sich dann nicht mehr Zoll, weil es ja eine Besteuerung ist, aber es ist eine diskriminierende Besteuerung, oder man sagt, wir müssen uns alle umstellen. Das wäre sehr kompliziert. Das war eine Idee, dass man das so machen könne. Kommt aber vermutlich nicht, weil es zu kompliziert ist und auch zu fälschungsanfällig. Also was man da wieder alles für Möglichkeiten hat, mit falschen Statistiken Geld aus der Steuerkasse zu holen, das ist einfach zu anfällig. Und Trump lernt, das ist sicher so, aber er weiß nicht über alle Dinge, über die er anfängt zu reden, immer schon Bescheid, wenn er darüber redet. Und das sah man an dieser Hetze gegen BMW. Wenn Trump klug gewesen wäre, hätte er sich, wenn er schon über deutsche Autobauer, die zu viel in die USA importieren, und leider werden zu wenig amerikanische Autos in Deutschland gekauft, also wir fahren alle Porsche, Daimler, BMW in Amerika, aber wer kauft denn einen Chevy? Da hätte man ihm erstmal erklären können, dass Opel ein Teil von Chevy war damals noch und hier in Rüsselsheim sitzt, also von GM. Und das Zweite ist, BMW ist die Firma, die gemessen an ihrer Produktion am meisten in Amerika gebaute Autos exportiert. Amerika produziert in Amerika wesentlich mehr Autos, als es in Amerika verkauft. Also BMW ist das Beispiel, das Trump nehmen müsste und sagen, solche Autofirmen wollen wir haben. Stattdessen hat er als Beispiel für schlechte Autofirmen BMW erwähnt. Und das war einfach dumm. Hätte er gesagt, Audi, die bauen Werke in Mexiko, die verkaufen mehr in Amerika, als sie in Amerika produzieren, hätte er recht gehabt. Aber er hat sich leider das falsche Beispiel gewählt. Nur er lernt ja dazu. Und er lernt auch irgendwann dazu, dass Produkte aus der Mobilbranche mit Fertigungsteilung was anderes sind als Immobilien, mit denen er bisher zu tun hatte. Und wir können darüber immer so ein bisschen spotten, das stimmt schon, aber ich würde Trump nicht unterschätzen. Der lernt, der ist nicht dumm. Wir sollten nicht denselben Fehler machen wie mit Bush W. und vorher Reagan, uns so zu tun, als seien das irgendwelche Hinterwäldler, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben und nur weil das amerikanische Wahlvolk so dumm ist, an die Spitze gekommen sind. Es mag schon sein, dass diese Wahlentscheidungen ein bisschen erklärungsbedürftig sind, aber die Leute, die da hochkommen, die sind nicht dumm. Trump hätte diese Wahl nicht gegen eine Gegnerin gewonnen, die finanziell besser ausgestattet war, die mehr Personal am Boden hatte und sozusagen im organisatorisch strukturell überlegen war, wenn er so dumm wäre und nicht die ganze Zeit während auch seiner Kampagne dazugelernt und seine Fehler abgestellt hätte.
Eine eindeutige Einschätzung des Journalisten Christoph von Marschall. Trump ist laut ihm nicht dumm, sondern lernt dazu. Daraus können wir schlussfolgern, dass Donald Trump und seine Politik berechenbarer wird. Eine positive Überraschung. Nach 100 Tagen im Amt sieht es so aus, als ob Trump seine Wahlversprechen nicht so einfach durchsetzen kann. Einmal aus realpolitischen Gründen, auch ein Donald Trump kann nicht ohne die NATO auskommen, und zum anderen, weil ihm Mehrheiten fehlen. Die Republikaner stehen nicht geschlossen hinter ihm. Auf weitere kleine Überraschungen dürfen wir wahrscheinlich trotzdem gespannt sein. Sie haben die Sendung Politik gehört. Unseren Podcast gibt es auf hrinforadio.de. Ich bin Isabel Reifenrath.